ARD.
Mit Anke Engelke und Christian Tesels im Winter früh. Und du, Liebling, Fieber der Tag, oh, Fieber der Tag, oh, Fieber der Tag, Liebling.
Das hat du sehr schön gesungen gerade. Also,
aber ich darf doch eigentlich nicht singen, weil es dann nicht synchron ist, ne?
Ja, aber also nee, das sah jetzt, klang jetzt auch eher wie Jazz einfach zu der Musik. Ja,
okay.
Aber nein, aber trotzdem ganz schön. Oh, ich.
Oh nein.
Nee.
Was ist geschehen?
Nee, ich starte mit einer kleinen süßen Geschichte,
ja, bitte,
die mir neulich passiert ist. Und ich hatte dir davon noch gar nicht erzählt.
Ja.
Also wir.
Wo ist das Handy?
Wo ist das Handy?
Es hat sich gut verstellt.
Ja, mein Handy habe ich.
Wo bist du?
Wo bist du? Wo bist du?
Es hat sich gut versteckt.
Ist wieder automatisch
das
losgegangen, weil ich
Bernd.
Das Handy
gerade
hänge.
Bernd hat das als Klingelton, hänge. Hast du uns letzte
Richtig,
Woche erzählt.
Bernd aus Erlensee war das, mhm. Erlensee. Mhm. Pass mal auf, Oliver Wurm.
Oliver Wurm
das
hat mir
ja,
was geschickt.
Genau, das ist ja jemand, den wir einfach unglaublich schätzen.
Mhm.
Nee, pass auf, ich muss gerade noch was raussuchen. Ich erzähle diese Geschichte von Oliver Wurm etwas später, denn ich muss noch gerade eine Sache mal wahrscheinlich nachprüfen.
Wir müssen es kurz den frischen Lieblingen sagen. Die meisten Lieblinge wissen es. Oliver Wurm verdanken wir die 13 Gedichte. Das ist ein Verleger und der ist ganz rührig, nennt man das, glaube ich. Der hat auch das Grundgesetz irgendwann nochmal neu aufgelegt, weil er dachte, jeder muss in Reklamgröße eigentlich das Grundgesetz.
Nee, nicht in Reklamgröße, in Zeitschriftengröße. Der macht die Bibel als so. Zeitschrift, das ja. Grundgesetz als so. Zeitschrift und habe ich gestern wieder in der Bahnhofsbuchhandlung gesehen, den Koalitionsvertrag als Zeitschrift.
Das ist so, ja nicht, Quatsch, nicht Reklam, aber das war gelb, deswegen komme ich auf Reklam. Aber das ist ein total guter Service, nach dem niemand fragt, aber den jeder braucht. Das sind mir die liebsten Services, weißt du, dass man denkt, ah, wie konnte ich leben ohne dieses Buch oder ohne dieses Heft? Wie konnte ich eigentlich die Welt verstehen ohne? Und dafür danken wir ihm sehr. Und mir hat er jüngst was geschickt, Oliver Wurm, aber ich habe die Post noch nicht durchgearbeitet, weil ich so viel gearbeitet habe.
Ja.
Aber ich glaube, es ist ein Mitmachheft zum Anmalen und da kann man auch Gedichte lernen, die so ein bisschen schmissiger sind. Da ist übrigens der fliegende Robert im Original drin, habe ich gesehen.
Richtig.
Hat er dir das auch geschickt?
Mhm. Das sind Gedichte ohne Ende, denn es fehlen bei diesen bekannten Gedichten, fehlt immer das letzte Wort und die Kinder sollen einfach gucken, was sie selber da.
Ja.
Nee, sie können unter diesen einzelnen ist wie ein Rätselheft. Mhm. Einzelne Wörter einfach so raussuchen und das richtige Wort dahin ziehen.
Richtig.
Eventuell wissen sie es aber auch auswendig. Mhm. Und dann eine Seite später kommt das Gedicht nochmal so vollständig. Aber das ist ein bisschen zum Rätseln, wie wohl die nächste Zeile lauten könnte.
Wunderbar.
Mhm. Ist ja ein cooles Projekt wieder. Okay, aber ich komme zu.
Vor allen Dingen ist ein Loch, vor allen Dingen ist in der einen Ecke oben ein Loch reingestanzt, wie mit einem Locher. Und drin hat er geschrieben, das habe ich auch noch schnell weggelesen, warum denn da das Loch sei. Und die Antwort, kann man an die Wand hängen, weißt du? Haust du einfach einen Nagel in die Wand, hängst du das Heft da dran, weißt du, wo es ist, weißt du? Und sieht auch ein bisschen schick aus.
Ja, total. Also Gedichte ohne Ende. Okay, aber dann erzähl ich nachher. Vielleicht kurz, ich beginne nochmal mit einem meiner Lieblingszitate von Gundermann.
Oh.
Ich hatte es wieder von Gundermann. Und zwar, Miss Ellie war auch super. Miss Ellie war, ihr Vater, der kommt ja aus der DDR, also der Vater ist in der DDR groß geworden, war riesen Fan von Gundermann. Und dann erzählte sie mir neulich in diesem Gespräch, und ich hatte sie dann auch im Talk, dass sie auf irgendeinem Festival war. Und dann sang da diese Frau diese ganzen Gundermann-Songs und sie konnte einfach jedes Lied mitsingen. Und sie war, ich kann jedes Lied mitsingen. Wie geil ist das denn? Und so voll. Wer ist denn das? Und dann sagte einer, ja, das ist Linda, das ist die Tochter von Gundermann.
No.
Und sie nur, what the fuck, das ist Linda Gundermann. Und für mich, der ich auch Gundermann so bewundere, die Tochter Linda, um die es einfach auch geht in dem großartigen Kinofilm von Andrea Dresen, die gibt es ja in echt.
Mhm.
Und ich finde das so
irre. Die musst du mal treffen.
Ich möchte Linda Gundermann wirklich
Chrissy,
mal treffen.
Du
aber ich habe immer das Gefühl, dass die sich eben natürlich nicht für mich interessiert. Und wieder irgendein Gundermann-Freak, der einfach irgendwas wissen
Nein,
möchte.
Nein, du machst mit der schönen Talk für Tees.
Ja, Linda Gundermann. Und das ist ja Linda.
Du bist ja schon in den Namen verliebt.
Ja gut, also Linda finde ich einen super schönen Namen. Linda finde ich richtig gut.
Es gibt ein tolles Lied von den Blackfirst, das heißt Olinda Lou. Den Namen finde ich gut, Linda Lou.
Der ist ja cool. Linda den habe ich aber, noch nie gehört.
Mhm. Linda Lou hinten dran zu hängen ist sowieso klasse.
Naja,
Chrissy,
auf jeden Fall.
Chrissy Lou, das würde auch deinen Namen aufwerten. Uncle Lou.
Jetzt mal ohne Witz. Ja? Lou geht immer. Wirklich, aber Lou als zweiter Name, das ist der absolute Knaller.
Absolut.
Ach, du hast den Film ja auch immer noch nicht gesehen. Und es gibt
Wurzel
ja
hat mir den auch nochmal geschickt als Blu-ray. Ich habe da so Berührungsängste. Ich weiß nicht warum. Irgendwas in mir sagt Stopp, denn Stopp heißt Plopp.
Ja.
Ich werde den Film gucken, wenn ich Zeit habe, ja, also in 14 Jahren.
Ja. Und es sind ja auch die legendärsten Zeilen irgendwie. Jetzt kommen die fetten Tage, Linda. Wir haben so lang auf dich gespart. Was sollen wir euch sagen, Kinder? Die Alten sind noch mal am Start. Ich krieg die Melodie leider nicht hin.
Komm, wir haben
ein
Date. Wenn du das nächste Mal hier in Köln bist bei mir, dann lass uns den Film gemeinsam gucken. Dann weiß ich, dass du eine gute Zeit hast. Und du musst mich nur dann immer wachrütteln. Ich kann ja nicht so gut auf dem Sofa sitzen, ohne einzuschlafen.
Ich glaube, du würdest den lieben, den Film.
Na gut.
Naja, es ist auf jeden Fall die Linda aus Jetzt kommen die fetten Tage, Linda. Das muss man sich mal vorstellen. So, und dann habe ich mich ein bisschen kurz erkundigt, was Linda Gundermann macht, ob die denn tatsächlich permanent auf Tour ist mit den Songs ihres Vaters.
Ja.
Und in der Tat, Linda Gundermann hat eine eigene Band und die heißt Linda und die lauten Bräute.
Das finde ich ist ein guter Name.
Ja, und zwar.
Linda und die lauten Bräute.
Und zwar, ich muss mal kurz gucken, wo kommen noch mal die lauten Bräute her? Das ist ja auch aus einem Song von Gundermann.
Oh.
Da sind die lauten Bräute dabei. Oder eine laute Braut. Du bist ja so eine laute Braut. Ich hatte doch schon meinen Frieden. Aber du bist so eine laute Braut. Also plötzlich kam das Kind, das passte natürlich auch, es war echt Stress natürlich auch für ihn und seine Frau. Du bist so eine laute Braut, hat er sein Kind genannt, die kleine Linda, finde ich wunderbar. Und deswegen heißt ihre Band jetzt also Linda und die lauten Bräute, beziehungsweise, habe ich durcheinander gekriegt. Linda hat eigentlich eine andere Band, die heißt Linda und die lange Leitung.
Was willst du von mir, Junge?
Nein,
ich habe überhaupt nichts mehr.
Achtung, Linda Gundermann hat eine Band, eine eigene Band für sich. Die heißt Linda und die lange Leitung.
Ja.
So. Und dann
schreibe ich alles auf.
Genau. Und dann gibt es aber dieses Projekt Linda und die lauten Bräute.
Ja, Projekt.
Und dieses Projekt Linda und die lauten Bräute besteht aus Linda Gundermann von Linda und die lange Leitung, aus Matze von Hasenscheiße, aus Judith
und Melvin. Ich schreibe alles auf, ich mache da einen Pfeil hin.
Aus Judith und Melvin von Schnaps im Silbersee.
Warte, Judith und Melvin.
Von Schnaps im Silbersee.
Habe ich Schnaps im Silbersee.
Genau, dann Lari von Lari und die Pausenmusik.
Lari und die Pausenmusik habe ich.
Und Axel Stiller. Auch ein Musiker. Wirklich, also einfach nur Axel Stiller. Und ich denke mir, was sind das alles für krasse Namen? Linda und die lange Leitung, Hasenscheiße. Also sind alles so.
Und Lari und die was?
Lari und die Pausenmusik.
Habe ich auch. Das sind alles sehr, sehr gute Bandnamen. Das muss man neidlos gestehen. Also
genau.
Huiuiui.
Ja, und die alle bilden zusammen Linda und die lauten Bräute. Und die machen auch teilweise Gundermann-Songs und teilweise auch, glaube ich,
andere Songs. Aber
Lindas
Band heißt Linda und die lange Leitung. Das ist vielleicht mein Favorit.
Die machen also eigene Lieder und Songs von Gundi, die wir
Chrissy,
fancy
aber
nennen.
Merkst du es nicht selber? Alle Lieblinge, ich bin jetzt mal die Sprecherin der Lieblinge, alle Lieblinge rufen, du musst mit Linda Gundermann sprechen.
Ja,
du bist ja völlig obsessed, Junge.
Naja, was heißt obsessed? Aber der Gundermann, das war so eine Entdeckung, weil der so unglaublich tolle Poesie hat, eine berührende Geschichte, der ein unglaublicher Kinofilm, wirklich ganz toll, irre gespielt von Alexander Scheer. Die Musik, die auch viele erst entdeckt haben dadurch. Das ist einfach, das hat einem so viel gegeben und davon wird man noch ein bisschen zehren können, bis man so die ganzen Gundi-Songs mal alle so durchgehört hat.
Als du mit Alexander Scheer gesprochen hast für deine Show, hast du den armen jungen Mann auch, nee, der ist ja erwachsen, aber hast du den armen Mann zugetextet mit deiner Gundermann-Liebe?
Naja, wir haben uns vielleicht, nee, gar nicht mal so, aber wir haben uns beide ja zugetextet. Der ist ja selber einfach so
Fan.
So Fan. Und da habe ich ihm nochmal so ein paar Textzeilen einfach so von Gundermann gegeben. Die hat er alle schon wieder vergessen, obwohl er die im Film selber teilweise gespielt hat.
Mhm.
Und er war selber so berührt. Und ich habe mit ihm ein fiktives Gundermann-Interview durchgespielt. Und zwar, in dem Gundermann nur in Gundermann-Zeilen antwortet. Also ich habe mit ihm einen Dialog gespielt,
Chrissy.
Den hatte ich ihm geschrieben und seine Antworten bestanden nur aus Gundermann-Zitaten und er war so begeistert selber von dieser ganzen Poesie, hatte ich schon total vergessen, das ist ja irre, das ist ja Gundermann und so. Und er war Gundermann und ich habe dir erzählt von diesem wunderbaren Augenblick, als er, ich glaube es war am Drehort, weil er natürlich so wie Gundermann aussah Und dann kam ja die Frau von Gundermann, die auch im Film gespielt wird. Oh. So herzzerreißend, auch toll gespielt. Und die echte Frau von Gundermann, die kam dann ja an Set und guckte ihn an. Oh. Und sagte dann zu ihm, habe ich dir erzählt neulich erst, oder?
Wiederhol's bitte nochmal, ich habe es eventuell vergessen.
Na, da bist du ja wieder. Oh. Ich weiß. Und er sagte, dieser Satz hat ihn zerrissen innerlich. Oh. Denn es gibt ja kein größeres Na, da bist du ja wieder.
Bist du ja wieder.
Ich weiß, das ist so schön. Okay. Also, das wollte ich nur ganz kurz. Das war eine kleine Reise. Ich fand die Namen nur so lustig von dieser ganzen Truppe hier. So, erzähl du mal, was hast du mitgebracht noch?
Mir fehlt jetzt hier die Verbindung, The Missing Link von Olli Wurm zu Gundermann.
Ja, wie kamen wir drauf? Ach, ich wollte das Zitat. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Nee, das war nur eine eigene kleine Sache, die ich dir nur mitteilen wollte und in die Welt rausposaunen wollte, weil Gundermann so toll ist. Und ich mich immer noch freue an diesem Einsatz aus einem seiner Songs. Von jedem Tag will ich was haben, was ich nicht vergesse. Ein Wein, ein Lachen, ein Schlag in die Fresse. Weißt du?
Nee, das ist aber toll.
Eben, und das ist halt Gundermann aus einem Song. Von jedem Tag will ich was haben, was ich nicht vergesse. Ein Wein, ein Lachen, vielleicht bringe ich auch beide in der Reihenfolge durcheinander. Ein Schlag in die Fresse. Komm, erzähl mal.
Ich habe auch eigentlich nur zwei Zitate, was heißt nur, die mich begleitet haben jetzt die letzten Tage, weil ich in der, ich spreche es jetzt falsch aus vielleicht, weil ich in der Nationalgalerie, einem meiner Lieblingsmuseen in Deutschland war, weil dort eine Ausstellung ist, die steht fett vorne drauf. Endlich in Deutschland wieder die Kunst zeigt von Constantin, wir sagen jetzt Brancusi, der ist aber rumänisch, also wahrscheinlich heißt er Brancusi. Rumänisch klingt ja
so klasse. Ist da noch so irgend so ein Häkchen unter dem S?
Ja, das ist alles vollgetackert mit irgendwelchen Häkchen, der Name. Also das ist, da stehen wir nur doof da. Ich als Ignorante, ne? Na, was heißt ignorant? Ich raff's einfach nicht. Ich kann natürlich kein Rumänisch, aber diese Mischung, das klingt ja fast Portugiesisch, fast Französisch. Brancusi, toll. So. Und ich habe diese Kunst nicht verstanden. Ganz kurz für alle Lieblinge. Ihr habt alle schon mal was gesehen von Brancusi. Irgendwas aus... Entweder aus Bronze, entweder eine Skulptur irgendwo im öffentlichen Raum, gerne mal irgendwo in Paris, irgendwo in New York, irgendwo habt ihr mal ein Foto gesehen, irgendwo in einem Park habt ihr das mal gesehen, vielleicht mal in einem Museum. Das sind große Skulpturen aus Bronze, aus Marmor, sehr gerne aus Marmor, Gips, Holz. Irgendwann bedeuteten ihm auch die Sockel, auf dem die Sachen dann standen oder lagen, ganz viel. Aber das ist einer von diesen Heinis, das ist ein Zeitgenosse von Matisse und von Duchamp und so, also die auch so Ready-Made-Art gemacht haben. Duchamp, der einfach eine Kloschüssel hingestellt hat und gesagt hat, das ist Kunst, war auch ein Riesenskandal. Und Brancusi ist der, da liegt dann einfach so ein angedeuteter Kopf, ganz rund, wie ein Ei sieht der aus. Kopf groß und da steht schlafende irgendwas. Ne? Oder du siehst da so eine Kugel, eine Messingkugel, glänzend, so nur eine leichte Delle an der Seite, neugeboren ist. Oder weißt du? Und dann siehst du so einen großen, ein Meter langes, dünnes, sich verjüngendes Teil, ganz glatte Oberfläche, fliegender Vogel gen Osten. Oder was weiß ich, ne? Wo du sagst, Alter, wo ist denn da ein Vogel? Ich habe es nicht verstanden. Und zwei Dinge, ich habe mich jetzt mehr mit ihm beschäftigt, weil ich diese Ausstellung so rätselhaft fand, aber auch so faszinierend. Dann habe ich auch noch Fotos gesehen zu allem Elend von diesem Künstler, Jahrgang 1876, gestorben 1957. Todestag hat sich auch gejährt, am 16. März neulich. Und als ich dann ein Foto gesehen habe von Constantin Brancusi als jungem rauchenden Mann, dauerrauchend, immer eine Fluppe im Maul.
Immer eine Fluppe im Maul.
Kurz verknallt, super attraktiver Typ. Kurz wieder ich, völlig verloren. Okay. Voll verknallt, aus dem Museum rausgetorkelt, im Liebesrausch. Zwei Dinge. Der hat... Also du musst dir vorstellen, der ist aufgewachsen irgendwo in Rumänien in der Pampa, Familie mit vielen, vielen Kindern aus verschiedenen Ehen, viele Kinder, dann geht er zur Grundschule, dann haut der ab mit 11 von zu Hause, brennt durch.
Alter, mit 11?
Mit 11 haut er einfach ab. Alter, und, mit 11. Und geht in die nächstgrößere Stadt, die schreibt sich Tagu Jiu, spreche ich falsch aus, die ist aber nicht ganz wichtig, unwichtig in seiner Biografie, haut ab, jobbt. Verstehst du? Kinderarbeit, Ding Dong. Jobbt, geht bei so einem Färber, färbt Sachen mit Pflanzenfarbe ein, lernt, wie man Teppiche färbt. Also ist ganz früh auch mit den Händen unterwegs. Da ahnt man schon, dieser Mensch will mit den Händen arbeiten. Auch die paar Dokumentationsschnipsel, die man von ihm sieht, sowohl in der Ausstellung als auch, als ich dann recherchierte, alles in Schwarz-Weiß, in Klammern eventuell von Man Ray gefilmt, wo man sagt, was ist denn das für tolles Zeug? Sowieso, in der Ausstellung dachte ich die ganze Zeit, wo ist die Farbe? Ich komme mir vor wie in einer Schwarz-Weiß-Welt. Das war berauschend. Das war schön. Das war nicht so, dass mir die Farbe fehlte, aber ich mochte das so, dass alles so schwarz-weiß wirkte. Und dieser junge Mann geht dann natürlich, jetzt springen wir ein bisschen, landet irgendwann in Paris, landet im Atelier von Rodin, Auguste Rodin. Dem haben wir alles zu verdanken. Die Bürger von Calais, so Männer, die zusammenstehen mit einem dicken Tau zusammengefasst. Wir verdanken dem alles von Camille Claudel, den Kuss und Paare. So, ne? Der war aber auch nicht ganz ohne Auguste Rodin, den möchte ich jetzt nicht zu sehr lobpreisen. Und da war aber Brancusi. Da hat er es nicht lange ausgehalten. Er wurde sehr inspiriert von dem. Und das sieht man auch in der Kunst, die er, oder in den Sachen, die er dann anschließend machte, nachdem er dort bei Rodin im Atelier war. Aber er verließ ihn nach kurzer Zeit mit folgendem Satz: Il ne pousse rien à l'ombre des grandes arbres. Es wächst nichts im Schatten von großen Bäumen.
Ja, guter Satz.
Guter Satz, Alter.
Super
Satz. Guter Satz. Ich kann mich doch gar nicht entwickeln, wenn hier dieser Riesenmeister ist. Wie soll ich denn da meinen eigenen Weg finden? Fand ich klasse. Das war die eine Epiphanie, die ich hatte, als ich mich mit ihm auseinandergesetzt habe. Das andere, warum macht er so? Warum hat sich mit Tieren befasst? Hat die studiert und macht dann was? Und das soll dann, also Vögel waren immer wieder sein Thema. Köpfe waren immer wieder sein Thema. Und für alle, denen das jetzt zu langweilig wirkt, geht in die Ausstellung, wenn ihr einen Penis sehen wollt, einen Erigierten. Viel Spaß. Und immer fragt man sich, warum macht er, das heißt nicht Penis, die Skulptur, das musst du gar nicht denken. Die Skulptur heißt Prinzessin X. Großer Skandal, wo die dann auch alle sagten, das kann doch nicht sein, das ist doch keine Frau. Doch, das ist der langgezogene Hals, das ist der Busen, das ist das Dekolleté. Nee, da stehst du davor und denkst, das ist doch eindeutig, was ich hier sehe. Will der mich für doof verkaufen? Wie auch immer, ist sein Thema. Aber dann stellte ich mir immer wieder die Frage, warum soll ich darin jetzt ein Tier sehen? Ich sehe jetzt hier eine wunderschöne Form, mit der ich nicht unbedingt ein Tier assoziiere, weil er auch gar nicht naturalistisch arbeiten wollte, sondern über Eindrücke, über das, wie nehme ich ein Tier wahr? Bei einem Vogel nehme ich ja nicht unbedingt das Gesicht wahr, ich nehme den Flug wahr und dann setzt er das um und gestaltet einen Flug. Und warum? Weil er mit Kumpels, auch mit den ganzen Künstlern, die ich eben aufgezählt hatte, mit Léger und mit noch so ein paar anderen Typen, Duchamp, 1900 noch was, 10, 12, 13, war er in einer Luftfahrtschau und steht vor einem Flieger und sieht einen Propeller. Ja. Du kennst die Form eines Propellers. Und dann steht er da und sagt, das ist eine Skulptur. Von jetzt an weiß ich, was eine Skulptur ist. Es muss keine neue Skulptur mehr erschaffen werden. Das ist eine Skulptur. Denn ich kenne das, dass man manchmal ein Stück hat, irgendein Stück Holz, das glatt ist, ein Marmor, Stein, was auch immer, wenn man am Strand ist und irgendwas aufhebt. Und dann ist man so fasziniert von der Glätte einer Oberfläche, dann spricht man manchmal von einem Handschmeichler. So eine Kastanie kann ja auch faszinieren.
Natürlich, da steht Glücksmoment auch.
Glücksmoment.
Kastanie in der Hand.
In der Hosentasche.
Ja, in der Hosentasche. Klar.
Und dann steht er vor diesem Propeller und sagt, das ist Skulptur. Also sollte jemand interessiert sein, in die Nationalgalerie zu gehen, was ich immer sehr empfehlen kann, ist ein guter Ort, irgendwie stimmt das alles. Und dann der Mies van der Rohe, die Architektur, dieses Gebäude ist auch so. Und die zwei passen gut zusammen, muss ich sagen. Das hat mich wieder geflasht. Aber der Satz, der hängen geblieben ist, es wächst nichts im Schatten großer Bäume.
Cooler Satz.
Den wollte ich dir mitgeben.
Es wächst, den muss ich mir jetzt mal aufschreiben. Vielleicht können wir die Folge auch so nennen, weißt du?
Natürlich.
Es wächst nichts im Schatten großer Bäume.
Ja. Alter, und als ich diese Filme gesehen habe, diese Schwarz-Weiß-Wackelfilme, da tanzten dann irgendwelche Elsen auch bei ihm da durchs Atelier und ohne Ton, schwarz-weiß. Und du denkst, was haben die wohl gesprochen? Und ihn siehst du immer mit Fluppe in der Fresse und mit dem Bart, weißt du, und in seinem Atelier overall und du denkst so, was, wie war dir da die Luft, wie roch die Luft, roch es nach Lehm, nach Gips, feucht oder roch es in Paris. Er hatte mehrere Ateliers und in der Ausstellung ist auch ein Atelier von ihm nachgebaut. Das ist so toll, das macht okay, so, das ist so cool. Eine Freude.
Das klingt richtig gut.
Musst du hingehen, bitte.
Stark. So, ich erzähle dir jetzt kurz diese Geschichte von Olli Wurm. Also ich, Olli Wurm ist ja so Herausgeber und hat dieses kleine, schöne Büro auf der Reeperbahn da, so in St. Pauli.
Warst du da schon mal?
Ja, ich besuche ihn ab und zu mal. Wenn ich in Hamburg bin, dann gehe ich mal auf eine Tasse Wasser vorbei.
Nicht wahr? Sag mal, ihr seid richtig Freunde? Bekannte?
Wir beide HSV-Fans natürlich auch, wobei er sich durchaus, obwohl auch mit St. Pauli sympathisiert, aber Olli ist auch HSV-Fan.
Da
und
ist
so.
Immer so ein Foto, glaube ich, in den 13 Gedichten, aber ich weiß überhaupt nicht, wie der aussieht.
Was? Aber da ist ein Foto von ihm, guck dir das mal an.
Ja, habe ich aber, weiß ich auch nicht, habe ich
ein
vergessen.
Gut aussehendes Kerlchen natürlich hier.
Groß oder klein?
Normal, würde ich sagen.
Blond oder dunkel? Hell oder dunkel?
Ja, guck dir doch das Bild an, ich bin immer ganz schlecht mit Beschreibungen.
Ach so, Bild ist doch Quatsch, von mir gibt es 100.000 Bilder und keins stimmt.
Das ist wohl wahr. Das kann ich nachvollziehen. Auf jeden Fall, wir unterhielten uns dann neulich, weil ich auf dem Weg war oder kurz darauf mit Harald Schmidt den Talk gemacht habe.
Okay.
Und dann erzählte Olli, dass er selber mal für Harald Schmidt gearbeitet hat. Er hat nämlich Gags geschrieben, mal für Harald Schmidt.
Jetzt reicht's mir aber.
Ja, also als das er seine Late-Night-Sendung gemacht hat, als er noch nicht der große Herausgeber war.
Hier in Köln?
Oder hat er die? Er kam auch, damals wurden die noch per Fax geschickt.
Das wollte ich nämlich, das wäre jetzt meine Pointe gewesen, sagen. Und man hat die eingeschickt und dann bekam man 150 Euro. Oder weiß ich nicht, wie
genau
viel.
Genau so, wenn was gesendet wurde, hast du Geld gekriegt. Ja. Wahrscheinlich noch D-Mark damals, möglicherweise. Ja, ich bin nicht ganz sicher. Vielleicht war es aber auch schon Euro. Auf jeden Fall hatte er ein bisschen mit Harald Schmidt auch mal so zu tun. Er war dann einmal so eine Art Vorstellungsgespräch. Mhm. Ja, bei dem Manuel Andrack, der Produzent, ihm noch gesagt hat, als er reinging, ich gebe dir einen Tipp, versuche nicht witziger zu sein als Harald. Ja, das habe ich Harald aber erzählt. Also so ist es jetzt nicht. Wobei er sich ja gar nicht daran erinnern konnte, dass irgendwie niemand witziger sein sollte. Auf jeden Fall hat er eben auch so seine Harald-Schmidt-Geschichten und auch diese Verbindung, auch wenn es viele, viele Jahre her ist. Und und deswegen hat ihn natürlich auch interessiert, weil auch er liebt irgendwelche Talks mit Harald Schmidt. Die sind immer geistreich und wahnsinnig lustig und so. Und deswegen hörte er auch natürlich den Podcast, den Talk mit Tees Podcast mit Harald Schmidt. Mhm. Und ich habe ihn neulich... habe ich ihn dann mal wieder besucht. Ich schreibe dann ganz oft vorher eine WhatsApp und sage irgendwie, Olli, bist du da? Und so, dann komme ich kurz vorbei, wenn Zeit ist und so. Und in dem Fall habe ich aber gesagt, ich gehe einfach mal vorbei. Ich hatte mich kurzfristig entschlossen und habe gedacht, ach guck mal, hier steige ich aus in der U-Bahn und guck mal kurz bei Olli. Und dann gehe ich so durch in die Straße rein und sehe schon diese Eingangstür von Ollis Büro. Mhm. Und er ist gerade dabei, so Sachen auf die Straße zu stellen. Mhm. So Müll, der auf die Straße gestellt wird. Und ich sehe aber auch, er hat einen Kopfhörer auf. Mhm. Ne? Und dann geht er kurz rein, ich sehe, wie das abstellt. Und ich komme immer näher, bin nur noch 10 Meter entfernt. Und dann geht er wieder rein und dreht sich dann wieder rum und kommt wieder auf die Straße gelaufen. Und ich stand dann einfach so auf der Straße und gucke ihn an. Und er hält so inne. Und schüttelt immer den Kopf und steht da wie so wie so eine Salzsäule und denkt nur, ja, das ist nicht wahr.
Wieso?
Das kann nicht wahr sein. Weil er in diesem Augenblick, er machte das Ganze mit Kopfhörern auf dem Kopf und hörte den Talk mit mir und Harald. Und dann guckt er auf und ich stehe da. Verstehst du? Und ich wohne jetzt nicht in Hamburg. Ich bin ja so ab und zu nur da. Mhm. Und er nur... Ja, das glaube ich jetzt nicht.
Das
glaube ich jetzt nicht.
Serendipity.
Das ist doch völlig absurd. Ich erzähle dir gleich, was hier so komisch ist. Aber das ist doch völlig absurd. Komm rein. Das ist doch völlig absurd. Und es war so ein geiler Moment. Und
ja.
So lustig. Es war,
aber wirklich. Aber ich sehe dich da auch stehen. Das ist so typisch für dich. Du hältst, ne? Du hältst den Moment dann auch fest. Der ist so einmalig, der Moment. Und den konservierst du dann kurz für dich.
Ja, aber nee, ich wollte ihn auch nicht erschrecken.
Ja.
Weil ich sah, dass er Kopfhörer auf hatte und natürlich irgendwie Musik hörte oder so. Und deswegen wollte ich ihn nicht erschrecken. Und habe einfach nur so hingeguckt. Und er, 21, 22, 23, das ist surreal, sagt er. Das ist surreal. Ich höre dich auf meinem Kopfhörer und du stehst plötzlich vor mir in Fleisch und Blut. Auch witzig, ich war gestern, meine Frau war auf einem Seminar am Starnberger See.
Wie schön.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, weil ich an dem Tag, also es war letzten Freitag, und ich war zu Hause, und dann habe ich gesagt, ich habe auch die Bahncard 100, weil ich so viel reisen muss, ich fahre einfach nach München und hole sie ab und überrasche sie.
Du bist ja lieb.
Und ich wusste, sie würde irgendwann am Bahnhof Starnberg dann landen. Ne? Das Seminar war in der Nähe. Und irgendwann, und ich suchte, ich wartete dann eine ganze Stunde, weil ich dachte, die muss doch mal langsam kommen.
Ach, du bist ja einer.
Und ich guckte schon auf das Auto, irgendeine Kollegin aus dem Seminar, die sie dann irgendwie da absetzt am Bahnhof. Das war der Plan. Mhm. Und sowas. Und sie kam aber so nicht. Und dann drehe ich mich aber irgendwann um. Und dann kam sie aus der anderen Richtung. Mhm. Und dann blieb ich einfach nur stehen und guckte sie an.
Die konnte das nicht fassen.
Nee, die guckte auch 21, 22. Und dann hat sie geschrien, weil sie sich so erschrocken hat. Wirklich. Und ich nur, oh Gott, weil sie ist richtig so, aber nicht so ein Freudenschrei. Also nicht so ein Freudenschrei wie, irgendwelche Frauen im Junggesellenabschied oder sowas.
Nein, ein Schreck, ein großer Schreck.
So kurz vor Schreck. Und natürlich große Freude dann. Also so ist es nicht.
Ja.
Also es war nicht so, so wie du die Menschen erschreckst. Also ich habe sie nicht erschreckt.
Ja.
Aber sie schrie vor den ganzen Menschen,
richtig,
so zweisekündiger Schrei, weil sie sich erschrocken hat. Und dann ging es aber in Freude über. Aber das war,
Aber wie schön, dass du sie überrascht. Ich muss dir noch zwei, darf ich dir noch zwei Sachen von Brancusi nachtragen, denn das habe ich vergessen, weil ich angedeutet habe, als er abgehauen ist als Junge von zu Hause und nach Taguchiu, falsch ausgesprochen, bitte verzeiht mir das, da steht jetzt heute, ne, wir springen weiter, steht etwas von ihm für die Ewigkeit, was inzwischen auch seit ein paar Jahren UNESCO-Weltkulturerbe ist. Da steht ein Ensemble, bestehend aus drei Teilen, die Säule der Unendlichkeit. Das ist eine riesige Säule, die er erschaffen hat. Die ist sehr hoch. Ich habe vergessen, wie hoch. Lass mal 30 Meter hoch sein. Und ein Tor des Kusses steht da. Das ist einfach nur so ein Tor. Das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht sehr kunstvoll mit Intarsien und so, der mag es ja eher schlicht. Mhm. Und der Tisch des Schweigens. Aber diese Säule der Unendlichkeit, die hat so viele Leute aufgeregt damals, als er das dahin hat stellen lassen. So ein Riesending. Du musst dir einfach vorstellen, das sind so ganz viele Elemente, die aufeinander gestapelt sind. Und dann ist das Ding fast 30 Meter hoch. Wie Dreiecke nur in rund. Und dann mal mit der Spitze aufeinander und mit dem Boden aufeinander.
Wie Dreiecke nur in rund. Ja, also wie so ein Hinkelstein,
nein,
oder
ich sag dir, was der Begriff ist, aber ich habe das nicht verstanden. Oktaedisch.
Ach so, oktaedisch, ja, okay.
Oktaedisch, also so,
klar.
Ne?
Ja,
und das muss ich dir erzählen, das ist so lustig, weil da die Leute so empört waren. Da kamen dann irgendwelche Leute und wollten das mit dem Bulldozer wegschieben und wollten das zerstören. Aber das haben sie nicht geschafft, weil der Bulldozer zu schwach war. Und deswegen steht das Ding immer noch hier. Gott sei Dank, denn sonst wäre es jetzt nicht UNESCO-Weltkulturerbe geworden. Aber das fand ich ganz lustig. Und das zweite Ding ist, dass dieser Ort, Taguchiu, wieder falsch ausgesprochen, ich entschuldige mich, der ist ja in Rumänien. Und weißt du, wo der ist? In der sogenannten, und jetzt kommt ein Wort, das wir manchmal auch im Sprachgebrauch treffen und eigentlich nie wissen, warum, wenn wir sagen, hau doch ab, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Dieses Ensemble steht in Rumänien in der sogenannten kleinen Walachei.
Ah ja, super.
Sagen wir nicht Walachei, wenn wir sagen, geh du doch in die Walachei?
Ja, genau, und da ist die Walachei. Mhm. Und in der Region gibt es noch so etwas Ähnliches.
Da müssen doch die Menschen denken, was labert ihr über uns? Wir leben hier, wir sind nicht am Ende der Welt, ihr Dovis, wir sind die Walachei.
Na gut, die kleine Walachei nicht, aber die große Walachei ist vielleicht wirklich JWD.
Aber dass man das so sagt und vielleicht denken manche Menschen, das sei ein Fantasiewort. Nein, die gibt's wirklich, die Walachei.
Sehr lustig.
Ja.
Zum Schluss habe ich was Philosophisches noch. Mhm. Das ist eine Passage aus einem Roman, den ich gerade gelesen habe, von Alison Espach oder Espach oder so.
Yes.
Wedding People. Und da geht es um Phoebe, die landet in diesem Luxushotel an der Küste und irgendwann fällt auf, dass da gab es eine Verwechslung bzw. eine Fehlbuchung. Normalerweise war dieses ganze Hotel komplett für eine arschteure Hochzeit ausgebucht, nur für die ganze Hochzeitsgesellschaft.
Ja.
Und sie ist die Allereinzige.
Gibt's nicht, die Einzige.
Ne, sie ist die Einzige, die da nicht hingehört.
Einzig kannst du nicht steigern.
Und ganz versehentlich. Und alle denken erstmal, sie gehört natürlich dazu.
Ja.
Und dann trifft sie irgendwann die Braut und man
die
stellt
Braut
fest,
sagt, kenn ich dich?
Sie gehört da eigentlich nicht hin. Und die Braut fragt, ja, was machst denn du hier? Und dann sagt sie, ich bring mich um.
Was?
Und dann die Braut, das kannst du nicht machen. Du kannst dich nicht umbringen, wenn meine Hochzeit hier ist.
Ja.
Meint sie, ja, warum nicht? So, das ist die Ausgangssituation für diesen Roman. Mhm. Sie ist also in dieses Hotel gegangen, weil alles gerade schief läuft. Ihr Mann ist mit einer anderen durchgebrannt und sie sieht nichts mehr. Und sie fährt in dieses Hotel, leistet sich nochmal dieses teure Hotel dort an der Küste und will sich umbringen, während unten diese One-Million-Dollar-Hochzeit stattfinden soll. So, und ich will nur eine ganz kurze Passage mal zitieren. Da unterhält sich Phoebe dann mit jemandem und fragt irgendwie, was weiß ich, wie geht's? Und dann sagt er, mach ich für mich jetzt gerade so komisch. Ja, inwiefern komisch? Ja, ich habe ganz komische Gedanken. Erzähl. Und jetzt kommt folgende Passage. Naja, zum Beispiel ist ein Schmetterling auf meinem Unterarm gelandet. Und ich dachte, oh, wie süß, wie nett. Aber dann dachte ich, was ist, wenn der gar nicht nett ist? Wie meinst du das? Naja, ich meine, wissen wir denn eigentlich, warum Schmetterlinge auf uns landen? Ja, ich vermute, dass die Wissenschaft schon so weit ist. Ja, also ich habe noch keine Theorie dazu gehört. Okay, du bist also der Ansicht, man sollte misstrauisch sein. Ja, wir finden es ja auch nicht süß, wenn eine Fliege auf unserem Essen landet. Weil Fliegen sich jedes Mal erbrechen, wenn sie auf irgendetwas Essbarem landen. Wusstest du das? Sie, ist das nicht ein Mythos? Nein, das müssen sie machen, um das Essen verdauen zu können. Was, wenn Schmetterlinge auch so sind? Was, wenn sie jedes Mal, wenn sie auf unserem Unterarm sitzen, einen Orgasmus bekommen? Du meinst, sie machen das vielleicht sogar extra deswegen? Die notgeilen kleinen Wichser. Und wir finden das noch süß. Und die so, Edge. Und ich musste ein bisschen schmunzeln und frag mich, ob Schmetterlinge wirklich irgendwas auf uns wollen. Oder sind wir einfach nur eine gute Landebahn, weil wir so schön weich sind oder so schön haarig? What do you think?
Also finde ich die Passage total bescheuert.
Das weiß ich.
Also, Schmetterlinge, also ich bin ja erstmal großer Schmetterling-Fan. Du und ich, wir waren in London mal in einer Ausstellung gemeinsam mit Schmetterlingen. Erinnerst du dich, ja, als wir da in diesem Tropenhaus waren? Das ist auch über 10 Jahre schon her.
Ja, natürlich. Unglaublich. 15 Jahre. Natural History Museum, draußen extra aufgebautes Zelt.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen ärgert mich die Passage. Ich habe das null übergriffig, als übergriffig empfunden, wenn die Schmetterlinge auf uns landeten. Wir waren in deren Territorium. Wir haben die gestört und die haben mal kurz bei uns geparkt und Luft geholt. Und das ist ihr gutes Recht.
Anke Engelke, die Schmetterlingsverstörerin.
Überhaupt nicht. Vielleicht fügen die uns auch Millionen kleine Tode zu, indem die da irgendein Gift reinspritzen. Mir egal. Mein kleines kölsches Hirn will denken, dass das gute Tiere sind.
Diese kleine Passage sagt ja auch nur etwas über die Gedankengänge dieses Menschen aus.
Ja,
verstehst du,
wie es ihm nicht geht?
Das ist Literatur, wenn du so willst, weißt du?
Ja, ich freue mich doch für dich. Guck mal, ob ich mich freue.
Ja, aber wusstest du, dass die Fliegen sich erbrechen? Immer?
Nee, aber das
wenn sie auf uns landen.
Ja. Ich lese auch gerade so ein Buch, in dem solche Sachen vorkommen. Ich weiß auch gar nicht,
welches
warum.
Denn?
Och, ich fühle mich so schwer damit, aber ich kann es nicht weglegen. Tobi hat mir das geschenkt. Nein, mache ich nicht. Irgendwie zieht es mich auch rein. Kennst du das nicht?
Wenn du so viel Zeit hast, okay, dann lies doch.
Ich sitze viel in Zügen, so wie du, mein Leben in leeren Zügen.
Ja, heißt ja nicht, dass man da Zeit hat.
Die Wut, die bleibt, heißt das.
Von Mareike, von aus Österreich.
Ach, ihr seid auf First-Name-Basis?
Nee, ich weiß nur, dass die so unglaublich beliebt ist und dass das eine starke Stimme ist.
Ja, vielleicht ist das der Grund, warum ich es nicht weglege. Und weiterlese, mich da reinziehen lasse.
Mhm. Sag mir den Namen bitte nochmal.
Nee, die heißt nur, die hat keinen Nachnamen, wie Madonna.
Ich hatte nein.
Ach, von Mareike. Du bist auch ein Vogel.
Mareike Fallwickel, das ist sie aus Österreich. Mareike Fallwickel. Mhm. Und
das ist eine sehr starke feministische
Stimme. Und dass die durchaus sehr, sehr beliebt ist. Aber ich habe sie noch nicht gelesen.
Okay. Ich ziehe das durch jetzt mit dem Buch, wie gesagt, zumal Tobi mir das geschenkt hat, seine Frau fand es so gut und hat das mir dann hat das mir geschenkt und wir schenken einander immer Bücher, das ist einer meiner Lieblingsfotografen, Tobi Schuld, und ich ziehe das jetzt.
Sagst du ihm auch, dass dir das nicht gefällt, dass das Rotz ist?
Ja.
Okay,
ich habe erstmal, ich hatte es angefangen und dann hatten wir einen Fototermin miteinander und dann habe ich sofort gesagt, Alter, was schenkst du mir für ein Buch? Und dann sagt er,
das ist auch gemein von dir. Du kannst so nicht mit den Menschen umgehen. Du kannst nicht sagen, was schenkst du mir für ein Buch? Geschmäcker sind verschieden. Und wenn es dein Geschmack nicht trifft.
Ich hatte schon angefangen und der Satz geht ja weiter. Was schenkst du mir denn für ein Buch? Das schockt mich und ich kann nicht aufhören, es zu lesen.
Ah, verstehe.
Es war ja ein verstecktes Kompliment und ein großes Dankeschön. Okay, wir sind auch frech miteinander. Ja. Und der hat gesagt, das ist doch nur die Rache für Dann passiert das Leben, weil ich ihn natürlich in den Film geschickt habe. Und da war er wohl so traurig. Und da dachte er, na, dann verträgt sie auch was traurig ist. Denn das Buch ist auch traurig. Ne? Das beginnt sehr traurig.
War übrigens auch Theaterstück am Thalia Theater in Hamburg, ne? Gibt's auch.
Die bleibt?
Mhm, auch als Theaterstück. Mhm. Ja. Okay, so, pass auf, dann machen wir für heute Schluss. Bevor wir uns jetzt so richtig in die Haare bekommen und das nicht mehr reparabel ist, weißt du, und wir die ganzen Lieblinge mit reinziehen.
Ist nicht eigentlich diese Art miteinander umzugehen immer auch das Privileg einer Freundschaft und verschiedene Freundschaften haben ja verschiedene Töne, wie wir miteinander umgehen. Wir können einander sowas sagen und sind nicht verärgert, sondern die Liebe wird ja nur noch größer. Man wächst ja nur noch mehr zusammen, wenn man sich so sprudelnd austauscht. Ja.
Man wächst nur durch Schmerz. Ah, da habe ich doch neulich so einen super Satz gehört. Schmerz ist, kriege ich nicht mehr zusammen. Ich weiß noch nicht mal, wer den gesagt hat, aber der war so gut, dieser Satz.
Aber das hilft natürlich, sind gute Informationen.
Das? Schmerz ist, ich kriege den leider nicht mehr zusammen.
Vielleicht. Aber verbindest du Schmerz mit unserer Freundschaft?
Natürlich nicht. Nee, aber irgendwie nur im Schmerz wächst man und so, bla bla bla. Deswegen, das kann man auch super positiv drehen.
Ja.
Ja, schön. Lasst uns doch alle nochmal am Donnerstag zusammenkommen.
Oh ja.
Mit einer kleinen Runde Hörererektion.
Ich hab Zeit.
Schreibt uns bitte, wie war der Tag, Liebling, @gmail.com.
Bis dann, kleine Walachei.
Bis dann, große Walachei. Die gibt's doch, oder?
Ja.